das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit Monaten greift die Hisbollah-Miliz vom Libanon aus Israel an. Nun hat es eine besonders schwere Attacke gegeben. Ziel war ein israelischer Militärstützpunkt. 4 Soldaten wurden durch den Drohnenangriff getötet. Wie es dazu kam, ist unklar. Zuvor hatte es keinen Luftalarm gegeben und die israelische Flugabwehr konnte die Drohnen nicht abfangen. Auch heute gingen die gegenseitigen Angriffe von Israel und der Hisbollah weiter.
Sie trauern. Einer ihrer Kameraden ist tot, getötet durch eine Drohne der Hisbollah. Gestern Abend auf der Militärbasis Benjamina zwischen Tel Aviv und Haifa. Die Drohne schlägt ein in der Kantine, kurz nach dem Abendessen. Am Tag danach. Auf den Bildern der Armee ist von der Zerstörung kaum noch etwas zu sehen. Verteidigungsminister Galland spricht von einer schwierigen und schmerzhaften Situation. Die Armee verspricht besseren Schutz. Der Ministerpräsident ruft zum Durchhalten auf. Wir werden weiterkämpfen. Wir zahlen dabei einen hohen Preis. Aber wir haben viel erreicht und werden noch viel erreichen. Medien berichten, die Drohne aus dem Libanon sei eine halbe Stunde unterwegs gewesen im israelischen Luftraum. In geringer Höhe, schwer zu erkennen für die Flugabwehr. Drohnen fliegen sehr tief, sehr langsam und ihr Echo ist auf dem Radar sehr schwach. Am frühen Abend, Luftalarm in Tel Aviv und 180 anderen Orten, wieder schießt die Hisbollah auf Israel, die Armee fängt 3 Geschosse ab. Im Norden Israels trifft eine Rakete ein Auto, eine Frau wird leicht verletzt. Im Libanon geht Israel weiter gegen die Hisbollah vor, zum ersten Mal auch im Norden des Landes. Hilfsorganisationen sprechen von mehr als 20 Toten im Dorf Aito. Ortswechsel. Das Al-Aqsa-Krankenhaus im Gazastreifen. Hier greift die israelische Luftwaffe gestern Abend Ziele der Hamas an und trifft Zelte von Flüchtlingen. Das belastet unser medizinisches Personal noch mehr. Die Bedingungen im Krankenhaus sind sehr schlecht. Es fehlen Medikamente und wir haben nicht genug Platz, um so viele Verletzte aufzunehmen. Verletzte und Tote auch später an einer Verteilstelle für Lebensmittel. Auch in Gaza trauern die Menschen.
Israel kündigt eine entschiedene Antwort an auf die Drohnenattacke aus dem Libanon. Und auch ein Gegenangriff auf den Iran steht weiter im Raum. In den nächsten Tagen soll hier ein Raketenabwehrsystem der USA stationiert werden. Das könnte einen Vergeltungsschlag wahrscheinlicher machen.
Um die Lage im Nahen Osten ging es heute auch in Luxemburg beim Treffen der EU-Außenminister. Sie kritisierten das israelische Vorgehen im Grenzgebiet zum Libanon. In den vergangenen Tagen gab es dort mehrere Angriffe auf die Friedenstruppe der Vereinten Nationen. Die Blauhelm-Soldaten sind seit Jahrzehnten im Einsatz und sollen in der Region für Ruhe sorgen. Die EU-Minister bezeichneten Israels Vorgehen als völlig inakzeptabel.
Mühsam und erst nach stundenlangen Diskussionen haben sich alle 27 EU-Staaten darauf geeinigt, die Angriffe auf UN-Friedenstruppen im Libanon scharf zu verurteilen und Israel aufzufordern, diese sofort einzustellen. Israel untergräbt mit den Angriffen die UN und die UN-Friedenstruppen. Das ist ein Angriff auf die internationale regelbasierte Ordnung. 16 EU-Länder sind mit eigenen Soldaten an den Blauhelmtruppen beteiligt, allen voran Frankreich und Italien. Sie abzuziehen, wie Israel fordert, wird hier abgelehnt. Entscheiden könne dies ohnehin nur der UN-Sicherheitsrat.
Es gibt einen Grund, warum die UNIFIL dort ist seit Jahr und Tag. Und dieser Grund ist nicht verschwunden, er ist eigentlich jetzt gerade stärker geworden. Wir brauchen auch Augen und Ohren vor Ort.
Die EU hat heute auch neue Iran-Sanktionen erlassen. Weil das Land Raketen und Drohnen an Russland liefert, dürfen 3 Fluglinien, darunter Iran Air, Europa nicht mehr anfliegen. Auch Firmen und der Vize-Verteidigungsminister sind von den Sanktionen betroffen. Zum ersten Mal seit dem Brexit ist auch wieder ein britischer Außenminister dabei. David Lammy betonte, wie wichtig der neue Schulterschluss sei, auch angesichts der Eskalation in Nahost. Israel habe das Recht zur Selbstverteidigung, wurde hier deutlich betont. Und man sei sich darüber bewusst, dass die Hisbollah sich im Umfeld von UN-Blauhelmtruppen verstecke. Dennoch müsse Israel unterscheiden, wen es unter Beschuss nimmt, Terroristen oder Friedenstruppen. Frankreich fordert deshalb gemeinsam mit Italien eine Dringlichkeitssitzung aller Nationen, die an der Blauhelm-Mission beteiligt sind, wenn möglich noch in dieser Woche.
Rechtsextreme, Islamisten und ausländische Spione. Von mehreren Seiten wird Deutschlands Sicherheit bedroht. Das wurde heute im Bundestag deutlich. Dort haben sich die Chefs der Geheimdienste den Fragen der Abgeordneten gestellt. Sie warnten insbesondere vor den Aktivitäten russischer Geheimdienste hierzulande. Die Sabotage nehme deutlich zu. Von so wörtlich besorgniserregenden Ausspähversuchen und aggressivem Agieren ist die Rede.
Einmal im Jahr öffnet das parlamentarische Kontrollgremium Besuchern und der Presse die Türen. Befragen lassen muss sich dann das Spitzenpersonal der deutschen Geheimdienste. Im Fokus steht dieses Mal die Bedrohung durch Russland.
Die russischen Streitkräfte sind wahrscheinlich spätestens ab Ende dieses Jahrzehnts personell und materiell in der Lage, einen Angriff gegen die NATO durchzuführen. Auch die russische Gesellschaft wird von Putin auf einen langen Konflikt mit dem Westen eingeschworen.
Vor einigen Jahren habe ich hier vorgetragen, Russland ist der Sturm, China der Klimawandel. An dieser Aussage hat sich grundsätzlich nichts verändert. Aber aus dem Sturm ist inzwischen ein veritabler Hurrikan geworden. Und dieser Hurrikan zieht mit Macht von Ost nach West.
Bis nach Deutschland reichten hybride Bedrohungen, etwa vermehrte Drohnenüberflüge über militärische Standorte oder Sprengsätze in Luftfrachtpaketen. In einem anderen Fall konnten die Sicherheitsbehörden Entwarnung geben.
An Bundeswehrkasernen, wo Löcher in Zäunen waren und wir befürchten mussten, dass Wasserversorgungseinrichtungen innerhalb der Kaserne, aber auch von Gemeinden betroffen waren. Es hat sich nicht bestätigt, aber das ist das, was ich schon mal sagte. Es ist ein Szenario, das schnell genutzt werden kann, um Unsicherheit zu verbreiten.
Aus Sicht der Abgeordneten fehlt der Öffentlichkeit weiterhin das Problembewusstsein.
Wir müssen als Demokratie, als Rechtsstaat resilienter werden gegen diese hybriden Maßnahmen, die jeden Tag gegen uns laufen. Wir brauchen gesellschaftliche Geschlossenheit.
Die nächste Sitzung findet wieder hinter verschlossenen Türen statt, vermutlich mit mehr Details zu konkreten Fällen.
In Berlin hat Bundeskanzler Scholz Vertreter der Westbalkanstaaten empfangen. Anlass ist der Jubiläumsgipfel zum 10-jährigen Bestehen des sogenannten Berlin-Prozesses. Dieser Prozess soll die 6 Länder näher an die EU heranführen und ihnen eine Mitgliedschaftsperspektive bieten. Die Teilnehmer vereinbarten unter anderem einen Aktionsplan für einen gemeinsamen regionalen Markt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, die Vereinbarung werde helfen, die Länder schneller in den EU-Binnenmarkt zu integrieren. Zum Westbalkan gehören die Länder Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Albanien und Nordmazedonien. Mit ihren Plänen für eine Steuerreform hat die SPD Kritik auf sich gezogen. Ein neues Strategiepapier, das die Partei gestern auf ihrer Klausurtagung für den Bundestagswahlkampf verabschiedet hatte, sieht unter anderem gezielte Wirtschaftsinvestitionen und Steuerprämien vor. Spitzenverdiener sollen eine höhere Einkommenssteuer zahlen und damit die Mehrheit der Steuerzahler entlasten. Der Kanzlerkandidat der Union, Merz, nannte das Vorhaben völlig unrealistisch. Eine Steuerentlastung hätte die SPD in ihren vergangenen fast 20 Regierungsjahren machen können, sagte Merz. Kritisch äußerte sich auch die FDP.
Der Koalitionspartner FDP ist am Morgen nicht begeistert von den SPD-Plänen. Generalsekretär Cesarei will die Ideen erst gar nicht kommentieren, um dann doch etwas zu sagen.
Auf Verteilungspolitik, Umverteilungspolitik zu setzen, die Schuldenpolitik in Frage zu stellen, auf Planwirtschaft zu setzen und auf noch mehr Belastungen für die Menschen und Betriebe in Deutschland zu setzen, das ist nicht das, was wir uns als Konzept für eine kluge Wirtschaftspolitik halten.
Bei der SPD stört man sich wenig an der ampelinternen Kritik. Im beginnenden Wahlkampf konzentriert sich die Partei nur noch auf einen Gegner, die Union und Kanzlerkandidat Friedrich Merz.
Die Merz-CDU will Spitzenverdiener entlasten und für die Beschäftigten hat sie mehr Arbeit, Lohnzurückhaltung, Sozialabbau und Rentenkürzungen zu bieten.
Langsam wird auch klarer, wie sich die SPD eine Reform der Einkommenssteuer vorstellt. Zwar gibt es keine Zahlen aus der Partei, dafür aber ein frisches Strategiepapier aus dem konservativen Flügel, dem Seeheimer Kreis. Der Spitzensteuersatz soll statt ab etwa 67.000 Euro erst deutlich später ab 80.000 Euro Jahreseinkommen greifen. Dafür könnte er von 42 auf 45% steigen. Dazu käme eine Erhöhung der sogenannten Reichensteuer ab einem Einkommen von 278.000 Euro. Hier könnte der Satz von 45 auf 48% steigen. Insgesamt könnte so laut Papier eine sehr große Mehrheit der Steuerzahler entlastet werden. Die CDU kritisiert.
Die Besserverdienenden sind in Deutschland auch der Mittelstand. Wir haben in Deutschland sogenannte Personengesellschaften und Einzelunternehmen, die zahlen Einkommensteuern. Das heißt, wenn Sie die jetzt belasten, treffen Sie den kleinen Handwerker, den Mittelständler.
Widerspruch kommt von Wirtschaftsforscher Jens Südekum. Er berät die SPD in Finanzfragen. Das Konzept ermögliche Entlastungen für viele durch Belastungen bei den Topverdienern.
Man muss sich ja fragen, wenn man die breite Masse entlasten will, wie man das bezahlen will. Da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Und eben hier so eine aufkommensneutrale Verschiebung der Besteuerungslast ist eben ein Vorschlag, den man in Erwägung ziehen kann.
Es gibt aber auch Wirtschaftsforscher, die die CDU-Kritik teilen. Konzepte für eine Steuerreform könnten zum wichtigen Wahlkampfthema werden.
Warum sind manche Länder reich und andere nicht? Mit dieser Frage haben sich die US-Wirtschaftswissenschaftler Acemoglu, Johnson und Robinson beschäftigt. Für ihre Ergebnisse zur Rolle staatlicher Institutionen werden sie in diesem Jahr mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet. Die Königlich Schwedische Akademie in Stockholm betonte, die Arbeiten der Wohlstandsforscher zeigten, dass Demokratie und Teilhabe Wachstum fördern.
Simbabwe, das Land im Südosten Afrikas, für die drei Forscher ein Beispiel dafür, welche Faktoren Armut begünstigen. Die autoritäre Politik des ehemaligen Präsidenten Mugabe, Korruption und gierige Eliten hätten die ehemalige britische Kolonie in den Ruin geführt. Darren Acemoglu, Simon Johnson und James Robinson hätten wissenschaftlich belegt, warum Wohlstand so unterschiedlich auf der Welt verteilt ist. Dank ihrer grundlegenden Forschungsarbeit haben wir heute ein tieferes Verständnis darüber, warum Länder scheitern oder Erfolg haben. Der in Istanbul geborene Ökonom Acemoglu hat gemeinsam mit den beiden britisch-US-amerikanischen Forschern Johnson und Robinson insbesondere die Rolle von staatlichen Institutionen untersucht, mit Daten bis zurück in die Kolonialzeit. Das Ergebnis: kleine Machteliten, Diktaturen und korrupte Systeme begünstigen Armut. Wenn Länder Demokratie und Teilhabe der Menschen ermöglichen, steigen die Chancen auf Wohlstand. Demokratien machen Wohlstand möglich. Nicht sofort, das dauert manchmal, aber grundsätzlich sind die demokratischen Staaten in ihrer Entwicklung schneller. Sie wachsen, sie sind gerechter und sie investieren in Bildung und Gesundheit. Acemoglu bekam die Nachricht aus Stockholm am Rande einer Veranstaltung in Athen. Der Nobelpreis für das Forscherteam sei eine große Ehre.
Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an die Leipziger Autorin Martina Hefter. Sie erhält die Auszeichnung für ihren Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels traditionell vor Beginn der Frankfurter Buchmesse vergeben.
Es gehört zum Ritual. Bis zum Schluss ist offen, wer gewinnt.
Martina Hefter, hey, guten Morgen.
Umso größer Überraschung und Freude bei der genannten Autorin. Ihr Buch wird zum besten deutschsprachigen Roman des Jahres gekürt.
Als es darum ging, ob ich hier vielleicht irgendwann mal stehen werde, konnte ich mir das gar nicht vorstellen und konnte mir gar keine Rede richtig ausdenken, weil ich dachte, das ist völlig größenwahnsinnig eigentlich.
Der ausgezeichnete Roman hat zwei Ebenen. Juno, die Hauptfigur, pflegt tagsüber ihren kranken Mann. Nachts geht sie ins Netz, taucht ein in die Sphäre der Love-Scammer, Männer, die auf Social Media Liebe vorgaukeln und nur Geld wollen. Alltag und Abenteuer, zwei Welten.
Die eine Welt könnte nicht ohne die andere bestehen. Das würde Juno auch gar nicht wollen. Also nur in der einen Welt zu leben, zum Beispiel nur in der Schatten- oder Nachtwelt.
Juno lässt sich auf einen Love-Scammer ein, versteckt aber ihre wahre Identität. Sie betrügt den Betrüger, belügt die Lügner.
Es ist ein Roman, der zwischen Verzweiflung und Euphorie ja geradezu tänzelt, der einen mitreißt, ohne dass man das Gefühl hat, dabei einzubrechen.
Sechs Bücher waren in der Endrunde. In Martina Hefters Buch geht es auch um Sehnsüchte und Träume. Einer dürfte jetzt für die Autorin in Erfüllung gehen, Gewinnerin des Deutschen Buchpreises, garniert mit einem Preisgeld von 25.000 Euro.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 15. Oktober.
Ein Hoch dehnt sich zu uns aus, damit beruhigt sich das Wetter. Vom Nordwesten bis in den Osten ist es in der Nacht häufig klar, im Südwesten Wolken, hat sich der Nebel aufgelöst, im Nordosten am Tag oft Sonne. Vom Süden, Südwesten bis in die Mitte ist es mitunter länger bewölkt oder trüb, dazu meist trocken. Im äußersten Südwesten kann es gegen Abend etwas regnen. In der Nacht 12 bis minus 1 Grad, am Tag 10 Grad im Erzgebirge, 20 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Mittwoch, mancherorts im Süden zunächst Nebel, sonst oft Sonne, Richtung Westen hier unter wolkiger bis 23 Grad. Am Donnerstag im Westen mehr Wolken als Sonne, hier unter Regen, im Osten oft Sonne, am Freitag ist es im Osten meist freundlich, sonst Sonne, Wolken, Nebel und örtlich etwas Regen.
Um 23.15 Uhr spricht Jesse Wellmer in den Tagesthemen mit CDU-Außenpolitiker Kiesewetter über die zunehmende Gefahr durch russische Spionage und Sabotage. Und wir begleiten zum Semesterbeginn eine junge Medizinstudentin, die sich verpflichtet hat, später als Ärztin auf dem Land zu arbeiten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montagabend.